Heute möchte ich direkt mit dem Übersetzen beginnen, denn ich habe vor, die ganze Predigt zu übersetzen. Und sie dauert vielleicht doch 40 Minuten. Wir werden anschließend nur noch beten und gemeinsam dem Herrn danken. Was mich ganz besonders freut, finden wir gleich am Anfang. Und das wird euch Schwestern, die ihr manchmal den Eindruck habt, im Nachteil zu sein, sehr zum Segen gereichen. Manchmal haben wir den Eindruck, dass unsere teuren Schwestern meinen, sie sind Kinder Gottes zweiten Ranges. Das seid ihr nicht. Ihr habt nur einen besonderen Platz zugewiesen bekommen. Ihr seid Gott genauso kostbar wie wir auch. Und da erzählt Bruder Brennim von einem ganz herrlichen Zeugnis, von einer Gebetserhörung, als eine Schwester für jemand Krankes betete und Gott hat's erhört. Vielleicht habt ihr euch schon mal mit dem Gedanken getragen, darf ich es nicht und so weiter. Wahrscheinlich wird auch da eine Antwort sein. Wir singen nur, glaube nur, glaube nur.
Glaube nur, glaube nur.
Alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur. Alles ist möglich, oh
Ich habe mich über die Botschaft sehr gefreut, genau wie ihr, als ich hörte, wie unser Bruder von den Werken des Heiligen Geistes sprach. Ich mag darüber hören. Ich glaube daran. Ich habe gehört, dass bekannt gegeben wurde, dass wir Gebetskarten austeilen werden für morgen, ungefähr zwischen 6 und 7 morgen Abend, denjenigen, die Gebet wünschen. Sie können die Gebetskarte haben, damit wir sie in der Reihe aufstellen können. Und wenn eine Person eine Gebetskarte bekommt, das macht schon sehr viel aus. Sie fassen Hoffnung und Mut, haben Glauben, dass es geschehen wird. Bruder Bosworth sagte mir, als er meine Karten austeilte, und ein Prediger hat es besonders schwierig, weil er viele Freunde hat, und er sagte, wenn man eine Gebetskarte aushändigt, scheint es, als seien sie schon 80% geheilt. Ich glaube, es war einmal in Georgia, da war eine kleine Dame, es war sehr überfüllt im Saal, im Auditorium, und eine Frau saß in der ersten Reihe. Eine typische Frau aus dem Süden, eine Mutter. Und sie hatte Mitleid mit einer Frau, die mit ihrem Kind hereinkam. Und es war gar kein Platz. Und sie dachte, warum fühle ich solch ein Mitleid mit dieser Frau? Und dann sagte sie, der Heilige Geist sprach zu mir, gehe, bete für das Baby. Und sie blieb sitzen und sagte, ach, ich spüre das Reden. Aber diese Dame hat doch eine Gebetskarte. Die hat sie doch bekommen. Und dann wird Bruder Brennim für das Baby beten, wenn es sie gerufen wird in die Gebetsreihe. Wie kann ich für das Baby beten? Und der Heilige Geist sagte wieder, gehe, bete für das Baby. Und es war so stark auf ihrem Herzen, sie konnte es nicht loswerden. Und nach einer Weile dachte sie, ich gebe der Frau, die ja keinen Sitzplatz hat, meinen Sitz. Und dann kann ich vielleicht mit ihr sprechen, dass es von meinem Herzen kommt. Und ihr wisst ja, am besten ist es, gehorsam zu sein. Widersprecht nicht, sondern gehorcht. Ihr mögt nicht verstehen, warum. Tut es trotzdem. Wenn es der Heilige Geist ist, Gott ist immer recht. Und dann, als die Frau vorbeiging, sagte diese Dame, Schwester, entschuldige mich, Ich sehe, du hast ein krankes Baby auf dem Arm. Es ist sehr schlimm damit. Ich weiß nicht im Moment, was es war, aber es war sehr krank, sagte sie. Und sie sagte, ich glaube, du hast es gebracht, damit Bruder Branham dafür betet. Und ich hoffe, es wird in der Gebetsreihe aufgerufen werden. Und dann sagte sie, Liebes, du bist doch eine Christin. Würdest du mir die Gelegenheit geben, um meine Not, die Last, die ich auf meinem Herzen habe, loszuwerden? Was ist es denn? Der Heilige Geist gebietet mir, für das Baby zu beten. Darf ich, gestattet du's, dass ich bete? Sie sagt, wenn du es mir gestattest, gebe ich dir meinen Sitz. Und sie sagte, deinen Sitz brauchst du mir nicht zu geben, aber beten kannst du. Sie betete, legte Hände auf, einige Worte, ganz einfach, gab ihr dann den Sitz und sie ging auf die Empore. Etwa auf die zweite, dritte Abteilung in der Empore und die Dame saß hier vorne. Etwa 10 Minuten später begann ich zu sprechen und sagte dann, wir werden eine Gebetsreihe aufrufen und die Leute mit den Gebetskarten kommen lassen. Und was immer es war, ihr kennt ja die Versammlungen, ich habe aufgerufen und gerade da habe ich aufgerufen. Diese Mutter mit ihrem Baby, sie war als Dritte in der Reihe und sie kam zur Plattform, damit ich für das Kind bete. Und ihr wisst ja, ich muss nachher das Tonband hören, um zu wissen, was geschehen ist. Denn ich bin ja im Geiste und registriere es gar nicht alles so. Und der Heilige Geist sagte der Frau, wer sie war, und sagte, mit dem Baby war das und das. Sie sagte, es stimmt. Und dann sagte der Geist, das Kind ist schon geheilt worden. Es ist geheilt und der Segen ruht auf ihm. Und ich sagte, eine bestimmte Frau, so und so gekleidet, der und die und die Haarfarbe. Und ich sagte, dort oben sitzt sie. Sie hat für das Baby gebetet. Seht ihr, die Frau dachte, ich bin die Evangelist, ich müsste beten und ich sollte es tun. Aber ich hätte solch ein Mitleid nicht haben können mit dem Baby, wie diese Mutter es haben konnte. So hat Gott nicht mich erwählt, um für das Baby zu beten, sondern die Mutter. Und Gott hat das Baby geheilt und war total und völlig gesund. Wir haben das Zeugnis bekommen. Es macht sich bezahlt, zu tun, was der Geist gebietet. Tut es schnell. Heute, ich habe Duplessis zugehört und man hat Gebetskarten ausgeteilt. Ich möchte etwas erklären, damit, wenn der Gottesdienst wirklich beginnt, dass ihr wisst, was geschieht. Mein Teil ist der, für die Kranken zu beten, aber ich möchte trotzdem auf die Zeit Acht geben. Zunächst lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. Herr, wir sind dir dankbar für das Vorrecht, dass wir im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus, kommen können. Wir sind gewiss, dass du unsere Gebete erhörst, denn er sagte, was immer ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird er tun. Es ist wahr. Wir beten, dass du eine Plattform legen möchtest und das schenken, was gesagt werden soll, für die Heilungsversammlungen, die vor uns liegen. Menschen, die an Herzleiden, an Krebs, an Tuberkulose und anderen Krankheiten leiden und im Sterben sind. Es kann nur sein, dass sie leben, nämlich durch deine Gnade, wenn du sie heilst. Möge es sein, wir lesen dein Wort, möge es dein Geist in unsere Herzen hineinpflanzen. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Ich möchte 2 Stellen lesen. Ich glaube, es ist Johannes Evangelium 10, und da ist es Johannes 10, 37, da sagt Jesus, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubet mir nicht. Und in Johannes 14, 12 sagte Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ich möchte folgende Frage stellen, um eine Grundlage zu bilden. Was sind die Werke Gottes, die geschehen sollen? Und darüber ist oft gefragt worden, was sind die Werke Gottes? Man fragte Jesus, was sind die Werke Gottes? Ich würde heute sagen, wären wir in den abschließenden Stunden der Weltgeschichte sind, gemessen an der Verwirrung, religiös und auf anderen Gebieten, dass wir von der Schrift wissen müssten, welches die Werke Gottes sind. Wie viele in der sichtbaren Versammlung möchten wissen, was die Werke Gottes sind? Ich glaube von Herzen, dass die Werke Gottes viele Phasen haben. Ich glaube, die Gemeinde ist ein Werk Gottes. Missionsdienst ist Werk Gottes. Evangelisation ist Werk Gottes. Und über allem Rettung von Seelen ist Werk Gottes. Göttliche Heilung ist Werk Gottes. Und die Gaben des Geistes ist Werk Gottes. Es könnten viele Dinge genannt werden. Und wir möchten wissen, wie der Prophet gesagt hat in der Schrift, dass ein Tag sein wird, der weder hell noch dunkel ist, aber zur Abendzeit wird es Licht werden. Und ich glaube, dass irgendein Liederdichter es im Lied ausgedrückt hat, es wird Licht sein zur Abendzeit. Die Zivilisation ist gewandert, sie kam vom Osten bis zum Westen und wir sind jetzt an der Westküste. Und so der Herr will, möchte ich einmal darüber sprechen, was geschieht, wenn Osten und Westen sich begegnen. Gehen wir weiter, gelangen wir in den Osten, denn wir würden über den Kontinent gelangen, um den Globus. Nun, wir stellen fest, dass das Sonnenlicht aufgegangen ist und dann auch der Sohn Gottes ging im Osten auf. Und er wirkte in diesem sogenannten christlichen Zeitalter und wir glauben, dass die Sonne der Gerechtigkeit untergeht. Ich weiß, dass ihr es glaubt. Hört eure Nachrichten, lest in den Zeitungen, um zu begreifen, wie weit die Zivilisation in diesem Atomzeitalter gekommen ist. Wir sehen all die Zeichen der Zeit. Das Licht der Gemeinde geht unter. Nun, ich glaube, wenn die Sonne beginnt zu scheinen im Osten, dann ist es die gleiche Sonne, die am westlichen Horizont untergeht. Wir hatten beinahe 2000 Jahre für die Gemeinde und in diesen 2000 Jahren war es, wie der Prophet sagte, weder Tag noch Nacht. Ein betrübter Tag. Wir hatten genügend Licht, um große Dinge zu tun für den Herrn, an ihn zu glauben, ihn anzunehmen als persönlichen Retter, große Gemeinden, große Schulen zu haben und zu bauen, große Prediger im Reiche Gottes hervorzubringen. Viel Liebesdienst ist getan worden, aber wir haben das Licht noch nicht so gesehen, wie es am Anfang war. Erst vor kurzem begann es etwa in den letzten 30, 40 Jahren, ist das Licht neu hervorgekommen und derselbe Heilige Geist und dieselbe Bewegung und Wirkung des Geistes, wie es am Anfang war, ist jetzt hier, während die Sonne untergeht, im Westen offenbar geworden, durch dasselbe Evangelium, das volle Evangelium, in der Fülle der Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und wir leben in dem Momenten, wo die Sonne untergeht. Das Licht des Evangeliums ist ja so kritisiert worden, schon als es damals am Anfang zu scheinen begann, über dem östlichen Volk. Und dieselbe Kritik wird jetzt im Westen sein, wenn es dieselbe Sache ist. Aber derselbe Jesus, der die Leute dort am Anfang im Osten gesegnet hat durch seine persönliche Gegenwart, sendet sie jetzt in Gestalt des Heiligen Geistes in der westlichen Hemisphäre. Damals geschah es mit den Juden zu Anfang und dann nahm es seinen Lauf. Nun, wir lesen in der Schrift, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Das steht in Hebräer 13, Vers 8. Christus derselbe. Wenn er derselbe Jesus ist, der in Galiläa war, und er heute hier ist, in Form des Heiligen Geistes, hier in Kalifornien, dann muss er derselbe sein, in Prinzipien, in Kraft, in Einstellung, in allem muss er derselbe Jesus sein, nur, dass er nicht in einer Leiblichkeit, sondern im Geiste ist, um durch eine Gruppe von Gläubigen zu wirken und sich zu offenbaren, wie er es damals in einem Leibe getan hat, nämlich im Sohne Gott geoffenbart, im Fleisch, genannt Jesus, wenn er derselbe ist. In jenen Tagen war Gott in seinem Sohne, er hat sich selbst geoffenbart, der Welt, was er war, und heute nach seinem Tode, Auferstehung und Himmelfahrt und unsere Rechtfertigung durch den Glauben an ihn, offenbart er sich uns und durch uns, durch menschliches Fleisch, durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns hingeben können dem Heiligen Geiste, das ist die Frage. So wissen, wie man sich Gott übergibt, hingibt. Und Gott hat ja Menschen in der Gemeinde. Manche können sich dem Predigen hingeben. Andere können sich dem Belehren hingeben. Andere der Weissagung hingeben. Andere wieder anderen Gaben. Seht, die Gaben sind nicht alle gleich. Paulus hat es ja schon damals gesagt. Sondern jeder ist gerufen und in die Gemeinde gesetzt zu einem Zweck. Ihr müsst feststellen, wozu Gott euch am besten gebrauchen kann. Und dann weiht euch, gebt euch ihm hin. Nun, mein Finger könnte nicht den Platz meines Ohres einnehmen, ganz gleich, wie viele versuchte. Und mein Mund kann nicht den Platz meines Auges einnehmen. Aber jedes Glied weiß doch, wozu es bestimmt ist. Und die Koordination untereinander macht die Funktion, dass alles wirksam sein kann. Wenn ihr nur sehen könnt, es bedarf Koordination und Kooperation. Beides im ganzen Leibe Jesu Christi. Ob von den Methodisten, Baptisten, Katholiken, Protestanten, wo immer ihr her seid. Wir sind zwar aufgeteilt in den Wegen von Denominationen, aber im Geiste, im Herzen, in Prinzipien sollten wir nie getrennt sein. Wir sollten immer eins sein. Und wir mögen nicht miteinander übereinstimmen. Und das trifft, was mich und die anderen betrifft, auf alle zu. Jeder kann nur das Beste tun, wie er es kann, für den Herrn. Und wir sehen, wie es wirksam ist. Der eine betet für die Kranken, der eine legt Hände auf, der andere salbt mit Öl. Jeder macht es anders. Gut, wenn es eine Berufung ist, tut es. Nun, wenn wir feststellen können, was Jesus war, als er in Galiläa wandelte, wenn er dann heute in Los Angeles ist, dann muss er handeln und wandeln und tun, wie er damals tat, sonst wäre er ein anderer Jesus. Er muss derselbe sein in jeder Weise. Aber jetzt durch euer Fleisch, durch mein Fleisch wirksam sein, wie Gott durch das Fleisch Jesu wirkte. Und die Bibel hat es gesagt, am Abend wird es Licht werden. Bruder Duplessis hat es ja in seiner Botschaft erwähnt. Und er meinte, man müsse es noch mehr mit der Schrift belegen können. Ich glaube, dass es immer so spricht der Herr sein muss. Und dann kann ich meine Seele darin verankern. Dann weiß ich, dass es wahr ist. Nun, wenn wir feststellen können, was die Werke Gottes waren und wie Jesus Christus sich gestern offenbarte, dann werden wir wissen, was wir heute zu erwarten haben. Nun, als erstes, um die Zeit einzusparen, will ich mich kurz fassen. Jesus hat nie gesagt, er sei ein göttlicher Heiler. Jesus sagte, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleichfalls. Johannes 5, Vers 19. Als er an dem Teich Bethesda vorbeiging, war eine große Volksmenge, Blinde, Lahme und Krüppel waren dort, warteten auf die Bewegung des Wassers. Jesus kam unter diese Menschen. Er ging an denen vorbei, die dort lagen, geht zu einem Manne, der auf einer Bahre lag, auf einem. Und ich weiß nicht, ob alle von euch wissen, was das war. Eine Art Faltbett. Ich bin darauf groß geworden. Und es war nur ein Schritt bis zur Tür. Nun, ihr wisst, was es war. Dort lag er. Und Jesus ist an allen anderen vorbeigegangen, voll mit Mitleid und trotzdem vorbeigegangen. Ging zu einem Einzigen. Und er fragt ihn, möchtest du gesund werden? Und er sagt, ich habe niemanden, der mich ins Wasser bringt. Sieh, er war nicht blind oder hatte er war ein wenig in Not, 38 Jahre alt, aber zum Sterben hat es nicht gereicht. Und er sagte, ich habe niemanden, der mich ins Wasser tut, immer ist jemand vor mir im Wasser. Und Jesus wusste es, er kannte ihn. Er muss ihn gesehen haben. Der Vater hat ihn gezeigt. Er wusste, wie er aussah. Denn er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun, es sei denn, was er den Vater tun sieht, das tut der Sohn gleicherweise. Und er sah diesen Mann, er wusste ihn, er sah, wie er aussah. Und er sagt, nimm dein Bett und gehe heim. Und er bewegte sich durch die Volksmenge. Und dann kam die Frage, wie würde er heute so befragt werden, wenn es in Los Angeles geschehen würde? Was würde sein, wenn er so etwas heute täte? Das war Jesus gestern. Wenn er Jesus heute ist und der gleiche ist, wäre es genauso. Was hat er getan, um sein Zeichen des Messias kundzutun? Heilung der Kranken war nicht genau das Zeichen des Messias, das wisst ihr alle. Heilung der Kranken ist nicht das Zeichen des Messias, denn die Propheten haben die Kranken schon geheilt, Jahre, ehe der Messias kam. Und in diesen letzten Tagen ist Krankenheilung in dieser großen Heilungserweckung ist nicht das außergewöhnliche Zeichen der Wiederkunft Jesu Christi. Wir hatten göttliche Heilung während den 2000 Jahren, seit Anfang an und seit Pfingsten, ganz besonders in Jerusalem und so weiter. Und jetzt wieder. Aber es war ein Zeichen, welches das Zeichen des Messias war, und zwar am Schluss jenes Zeitalters. Und denkt daran, er kam zu den Seinen, nicht den Heiden, er kam zu den Seinen, denn sie hielten Ausschau nach dem Messias. Er wird nur zu denen kommen, die Ausschau nach ihm halten. Er wird nur die retten, die gerettet werden möchten. Er wird nur heilen, die geheilt werden möchten und die glauben, dass sie geheilt werden. Er wird sich keinem aufdrängen. Ihr müsst euch vordrängen. Und ihr habt freie Willensentscheidung. Es ist euch mitgegeben, seit dem Garten Eden kann jeder seine Entscheidung treffen, seine Wahl treffen. Nun, gemäß wie wir die Schrift sehen, sind Alle Menschen kommen doch von einem Stamm her, von Adam. Und dann nach der Sündflut sind dann die drei Söhne Noahs gewesen. Es ist ja alles zerstört worden, bis auf die drei Söhne Noahs und ihre Familien. Und von da ist jede Nation auf Erden bevölkert worden, Sem, Ham und Japhet. Das sind Juden und Heiden und Halbjuden und Halbheiden und wer sie sind, Samariter und so weiter. Nun, als Jesus sich den Juden offenbarte, lasst uns in die Schrift hineinsehen, was er getan hat, um sich bekannt zu machen als Messias. Ich habe im Johannesevangelium gelesen, wir nehmen noch einmal Johannes. Und jetzt das erste Kapitel. Und dort stellen wir fest, nach der Prüfung in der Wüste, er war ja gesalbt mit Heiligem Geist, der Heilige Geist war in ihm. Johannes sah ja, wie der Geist auf ihn kam, in Gestalt einer Taube. Die Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und der Geist wohnte in Christus, Gott, Jehova, der Vater, wohnte in ihm, in seinem Sohne, Jesus Christus. Er war wie die Schiffshütte, der Leib, und zeigte sich der Welt, wer er war. Die Jünger fragten ihn und sagten, du sprichst in Gleichnissen, sprich doch klar mit uns. Dann, ja, so ist es mit euch. Wenn ihr gefüllt seid mit dem Heiligen Geist, dann sagt ihr Dinge und ihr wisst nicht im Moment, was ihr sagt. Wenn ihr wirklich im Geiste hinaufgetragen werdet, wie viele von euch haben die Gabe, in Zungen zu reden? Es ist Inspiration. Und es gibt andere Inspirationen. In unserer Sprache, in Englisch, es ist immer noch Inspiration. Ihr spricht etwas aus durch Inspiration. Manchmal bin ich so inspiriert durch den Geist. Ich sitze da und schreibe nieder unter dieser Inspiration. Seht, das ist das Werk des Geistes. Nun seht, wie Jesus sich offenbarte. Johannes Kapitel 1, wollen wir fortfahren. Dort war ein Mann namens Simeon, wir nennen ihn schon Petrus, er war zuerst Simeon. Und Jesus gab ihm den zweiten Namen, nämlich Petrus. Er kam zu dem Herrn Jesus, er war ein ungeschulter Mann. Der Herr wusste es, und die Schrift sagt, dass er ungeschult, ungelehrt war. Vielleicht konnte er nicht mal seinen eigenen Namen schreiben. Er war ein Fischer. Und sein Bruder hatte ihn gefunden und gesagt, komm, seh, wen wir gefunden haben. Und als er dann in seine Nähe kam, der Messias sein sollte, er sah ihn und sprach, dein Name ist Simeon. Und du bist der Sohn Jonas. Was hat er da gesagt? Was hat es bedeutet? Petrus sollte ja der Gemeinde vorstehen. Und er sagte zu ihm, dass er ohne jeden Zweifel wüsste, dass hier der Messias ist. Dieser ungeschulte Fischermann. Er wusste, Jesus kennt mich doch gar nicht. Und er sagte ihm, wer er ist und sogar den Namen seines Vaters. Und er war erstaunt, dass jemand dort ist. Jemand stand daneben. Und Philippus, und wir sind immer noch im ersten Kapitel. Er begibt sich ins Gebirge, findet seinen Freund Nathanael, ein sehr strikter, orthodoxer Gläubiger. Und sie fanden ihn unter einem Baum im Gebet. Und er sagte zu ihm, komm, seht, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Nun, dieser Mann war ein feiner Mensch. Er wurde nicht von jedem Wind der Lehre hin und her gerissen. Nein. Er fragte, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und ich meine, dass Philippus ihm die beste Antwort gab, die je einer geben kann. Komm und sieh. Bleibe nicht zu Hause und kritisiere. Komm, schau nach. Forsche mit der Schrift. Denn sie glaubten, dass ein Gottprophet kommen würde. Glaubt ihr das? Moses hatte ja gesagt, der Herr, euer Gott, wird euch einen Propheten erwecken wie mich. Und sie wussten, wenn der Messias kommt, dass er ein Seher sein würde, ein Prophet. Und ohne Zweifel wird Philippus ihm gesagt haben, während sie sich aufmachten, zu Jesus zu kommen, kennst du diesen alten, ungeschulten Mann da, diesen Simon, den Fischer? Weißt du, dem hat er gesagt, wer er ist und so weiter. Und er mag gesagt haben, wie kann der mich denn kennen? Es sei denn, er ist der Gottprophet, der von dem Moses gesprochen hat. Wenn er es ist, dann ja. Ja, er sagt, den haben wir doch gefunden, den von dem Moses und die Propheten sprechen. Komm mit, den haben wir gefunden. Ich mag das. Bleibt nicht zu Hause und kritisiert. Kommt, stellt fest und so weiter, überzeugt euch. Es ist doch zwischen Leben und Tod. Wenn es nicht stimmt, glaubt es nicht. Wenn es stimmt, glaubt es. Dann stellt euch dahinter. Das habe ich immer zu sagen versucht den Menschen. Wenn Christus Christus ist und wenn die Segnungen des Heiligen Geistes von Gott kommen, dann wollen wir dahinter stehen, dafür sein. Mit allem, was wir sind, dahinter stehen und folgen. Und wenn nicht, lass es in Ruhe. Es wird sich selbst offenbaren, was es ist. Denn jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden. So steht es in der Schrift. Nun stellen wir fest, eine kritische Lage, der Nathanael begegnet war mit seinem Freund Philippus, der es ihm berichtet hatte. Und er sagte wohl, Philippus, ich kenne dich als einen feinen Menschen, nüchtern und so weiter. Und du kommst und sagst mir, der Messias kommt aus Nazareth? Der Messias kommt doch nicht aus Nazareth, der kommt doch aus Bethlehem. Und du sagst mir dann noch, dass er das und das und das getan hat. Und er mag gesagt haben, hör auf, kritisiere nicht, komm einmal, sieh dir die Sache an. Es würde mich nicht überraschen, wenn er wüsste, wer du bist und es dir sagen könnte. Und sie gehen hin, Jesus war dort, er betete und er mag in der Gebetsreihe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Aber als er in die Gegenwart Jesu kam, er sah ihn zum ersten Mal und Jesus sprach, siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Und ihr meint ja, er ist so gekleidet im Orient. Waren sie gleichmäßig gekleidet? Ihr hättet ein Ägypter sein können oder sonst jemand gewesen sein. Von dem östlichen Volk. Sie alle haben ihre Kleidung so getragen. Jesus wusste es doch. Er wusste, dieser Mann ist ein Israelit, ein echter, ein wahrhaftiger Mensch. Er hätte ein Heuchler sein können, ein Ungläubiger sein können. Und er sagt, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Und Philippus wird ja zugeschaut haben, hat ihn ja auf dem Herwege darüber belehrt und so weiter. Und er war bereit. Er war bereit. Deshalb ist wohl Duplessis hier, um zu versuchen, zu belehren, einzuführen. Ich hörte ihn sagen, er war in den Versammlungen 10 Jahre lang. Ein Mann, der ehrenhaft ist. Und Menschen nehmen sein Wort. Seht, aber nehmt nicht das Wort eines Menschen, sondern nehmt das Wort Gottes. Höret auf das, was Gott sagt. Seht, wir haben in dieser Weise nie zuvor zusammengearbeitet. Aber ich hörte ihn sagen, dass er eben in all diesen Jahren immer in die Versammlungen gekommen ist. Und er hatte einen sehr großen Ruf in der ganzen Welt, unter allen Gemeinden und Kirchen. Philippus wird wohl Einweisung gegeben haben, und als Nathanael jetzt in der Gegenwart Jesu stand, hieß es, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Er war erstaunt. Oh, das ist wohl doch der Gottprophet, von dem Moses gesagt hat, er wird der Gottprophet sein. Und er fragte, seit wann kennst du mich, Rabbi? Du hast mich doch nie gesehen. Wie weißt du, wer ich bin? Und Jesus sagte, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesinnt. Und da war es erledigt. Er sagte, Rabbi, du bist der König Israels. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das war Jesus gestern. Und das Zeichen des Messias gestern. Dann muss es heute dasselbe Zeichen des Messias sein. Manche standen dort und glaubten es nicht. Gelehrte Männer, Rabbiner und Doktoren des Gesetzes und so weiter. Ihr könntet keinen Finger auf ihr Leben zeigen, sonst wären sie gesteinigt worden. Hunderte von Jahren aus derselben Linie kannten das ganze Gesetz. Es ist eine Sache, die Bibel zu kennen und andererseits den Urheber der Bibel zu kennen. Nicht die Bibel zu kennen, sondern ihn zu kennen, ihn. Dann habt ihr ewiges Leben, ihn zu kennen. Vielleicht kennt ihr die Bibel nicht so gut, aber wenn ihr ihn kennt, in der Kraft seiner Auferstehung, das ist ewiges Leben. Nun, wir sehen, wie eigenartig es war. Und sobald er das erkannt hatte, dieser steife Hebräer, er fiel vor ihm nieder und erkannte, dass hier das Zeichen des Messias ist und dass dieses der wahre Messias ist. So haben es die Juden immer geglaubt, die wahren Juden. Andere meinten sie glauben und stellten in Anspruch, aber waren es nicht. Und sie sagten, ihre Deutung der Schrift, ihr braucht mit euren Lippen gar nichts zu deuten. Gott hat sein Wort gegeben. Und in Hebräer 4,12 steht geschrieben, dass Gott die Gedanken der Herzen offenbart und das Wort dringt hindurch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein. Es dringt hindurch. Sie waren in der Gegenwart Gottes. Und diese hebräischen Gelehrten haben es nicht erkannt. Und sie sagten in ihrem Herzen, dieser Mann ist ein Wahrsager, ein böser Mensch, der Beelzebub und so weiter. Ihr wisst ja, Wahrsagerei und das alles ist vom Teufel oder Gedankenleserei, Telepathie und so weiter ist vom Teufel. Sie predigen nicht das Evangelium, dort werden keine Seelen gerettet. Nein, die Frucht des Geistes beweist, was es ist. Jesus sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Jannes und Jambres waren dort gegen Moses. Moses tat, was Gott ihm gesagt hatte. Er hat den Stab hingeworfen, er wurde zur Schlange. Und da war Jannes und Jambres, auch sie warfen ihre Stäbe und sie wurden zu Schlangen. Seht, sagt nicht die Bibel, dass dieselben Geister in den letzten Tagen wirksam sein würden? Kein Wunder, dass die Zeitungen voll davon sind. Es wird geschrieben über Telepathie und all die teuflischen Dinge. Aber Gott wird seine Gemeinde beschützen. Wenn der Feind hereinkommt, wird er einen Standard dagegen erheben. Es stimmt, meine Schafe hören meine Stimme. Seht, es waren Ungläubige dort. Seht, diese Art Menschen predigen nicht das Evangelium. Nein, sie sprechen von irgendeiner toten Person, von irgendeiner Macht und so weiter. Seht, wenn Jesus Christus kommt und sie offenbart, dann spotten doch solche darüber. Wie können sie dem Zorn Gottes entrinnen, der über die Erde kommen wird? Wenn Gott die Vereinigten Staaten ungeschoren davonkommen lässt, dann muss er Sodom und Gomorra erwecken und sich bei ihnen entschuldigen. Seht, wo ist Ehrenhaftigkeit, Wahrhaftigkeit? Und Gott ist wahrhaftig und heilig. Er muss Gericht halten. Und sie geht dem Gericht entgegen. Nun, Moses hat getan, was Gott ihm sagte. Dort waren die Nachahmer. Taten dasselbe, das Mose getan hatte. Und Mose wusste nicht, was er tun sollte. Und dann kam der Zeitpunkt, wo die souveräne Gnade Gottes eingriff. So wird es immer sein. So war es in Portland, wie ihr im Buch gelesen habt, als der Irre und Besessene auf die Plattform kam.
und in Afrika vor den Hexenmeistern und in Indien vor den heiligen Männern, so genannt, und all diese falschen Teufel. Ich habe nicht einmal gesehen, dass der Geist Gottes sie nicht alle überwältigt und besiegt hätte. Zehntausende mal Zehntausende sind gläubig geworden. Sie glaubten, er ist Jesus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn wir am Ende des Weges sind, ist die Zeit Gottes, um zu handeln. Gott sagte, sie werden aufstehen und sie sind da. Aber ihr Unverstand wird offenbar werden. Doch Gott hat sich so geoffenbart in Jesus. Er war der Messias. Nur noch ein weiteres Zitat. Die orthodoxen Juden sagten, dieser Mann ist vom Teufel. Er ist Beelzebub, er hat einen bösen Geist. Beelzebub ist doch der Teufel. Und sie dachten, er liest Gedanken, er sagt die Zukunft und so weiter. Aber hier ist eine Sache, die ich euch einschärfen möchte. Jesus hat ihre Gedanken erkannt. Nicht nur, was sie sprachen, was sie dachten. Hört euch das an. Denkt darüber nach. Er hat ihre Gedanken erkannt. Und er sagt, wenn ihr gegen den Menschensohn in der Weise spricht und sündigt, aber wenn jemand gegen den Heiligen Geist so sprechen wird, dem wird es nie vergeben werden. Was sagt er damit? Es kommt ein Tag nach seiner Verherrlichung und der Heilige Geist in die Gemeinde zurückkommt. Das ist dieser Tag, dass der Heilige Geist hier wäre und dasselbe täte. Dann ein Wort dagegen wird nicht vergeben werden. Das ist die unvergebbare Sünde. Ich möchte eure Aufmerksamkeit auf Folgendes richten. Johannes 4, er musste über Samarien gehen. Ich frage mich, warum? Es war nicht auf seinem Wege. Er war auf dem Wege nach Jericho und musste über Samarien gehen. Er musste dort gehen. Warum? Die Schrift sagt, er musste. Der Vater leitete ihn. Schaut die Auferweckung des Lazarus. Als man rief, dass er kommen sollte und für ihn beten möge, und er ging weiter, er kam nicht. Erst nach einigen Tagen kam er, und er sagte, mein Freund Lazarus schläft, ihm geht's wohl. Und dann sagte er, er ist gestorben. Aber um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht hier war. Seht, Lazarus sollte nicht nur geheilt werden durch Gebet, sondern hier sollten die Werke Gottes offenbar werden. Durch Auferstehung. Und Jesus sagte, ich gehe zum Grabe. Und er sagt am Grabe, Vater, ich danke dir, dass du mich schon erhört hast. Er sagte das um deren Willen, die daneben standen, die herumstanden. Seht, er sagt, ich tue nichts, es sei denn, was der Vater mir zeigt. Und er wusste, dass die Auferstehung stattfinden wird. Gott sprach ihm zu ihm und der Tote stand auf. Seht, die Menschen in Samarien, halb Jude, halb Heide, sie hatten genügend jüdisches Blut in ihnen, um ein wenig die Religion zu praktizieren. Eines Tages kam Jesus und setzte sich dort. Und die Jünger gingen hin, um Speise einzukaufen. Kam eine ganz liebliche, gut aussehende junge Dame. Und sie hat ihn wohl gar nicht beachtet. Und er spricht, Weib, gib mir zu trinken. Er war ja ein Mann mittleren Alters, 30. Man hat ihn auf 50 geschätzt. Und es steht ja geschrieben, du bist kein Mann über 50 und willst Abraham gesehen haben. Jesus sagte, ehe Abraham war, bin ich. Und sie sagte, es ist doch nichts, dass wir Gemeinschaft miteinander haben als Samariter und Juden. Sie haben doch die Trennung hier. Und er sprach, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet. Seht, er nahm den Kontakt mit der Frau auf. Er sprach mit ihr und sagte, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, du würdest ihn bitten, dass er dir zu trinken gibt. Er sprach und sprach, das war Jesus gestern. Er hat Kontakt mit ihrem Geiste aufgenommen, um festzustellen, wo ihre Not ist. Und es ging darum, wo angebetet werden soll und so weiter. Und in wenigen Momenten hat Jesus ihre Not gefunden und sagte, geh, hole deinen Mann. Und sagt, ich habe keinen. Oh gut, hast du gesagt, 5 hast du gehabt. Und den du jetzt hast, mit dem du jetzt lebst, ist nicht der Mann. Und ihr wisst ja, was geschah. Sie sagte nicht, oh, du bist ein Teufel, du bist Beelzebub. Schnell erhob sie sich, hat ihren Eimer gelassen. Ich sehe ihre dunklen Augen. Hat ihren Schleier zurückgetan und gesagt, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist. Oh, seht ihr, sie wusste mehr über Gott, als viele Prediger heute wissen. Jawohl, das stimmt. Ich mag es nicht sagen, aber es stimmt. Sie wusste mehr über Gott. Ich erkenne, du bist ein Prophet. Wie viele stimmen mit überein? Natürlich stimmen wir alle damit überein. Er war der Gottprophet, von dem Moses gesprochen hat, der kommen sollte. Sie wusste es. Höret auf ihre Worte. Ich erkenne, du bist ein Prophet, nicht ein Beelzebub. Nein, das sagten die Prediger. Du bist ein Prophet. Wir wissen, wir Samariter wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns all dieses sagen. Das wäre doch das Zeichen des Messias. Der Messias wird uns alles sagen, wenn er kommt. Wer bist du? Bist du sein Prophet? Du weißt, wer ich bin und wo meine Not ist. Und ich bin eine Frau mit nicht gutem Ruf. Und du kennst mich nicht, du bist Jude, ich Samariterin. Aber ich bin gelehrt worden, wenn der Messias kommt, er wird uns alles sagen. Wer bist du? Und Jesus sprach, ich bin's, der mit dir redet. Oh, welch ein Wort. Darauf hat sie alles stehen und liegen lassen und rannte in die Stadt und sagte, kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist das nicht der Messias? Was sind die Werke Gottes? Denk daran, das Zeichen wurde den Heiden nicht gegeben. Es ist nicht in der Schrift. Nein. Warum nicht? Sie haben nicht nach ihm ausgeschaut. Aber jetzt ist doch diese Generation von Menschen, und man kann es Klasse nennen oder Menschen als Nationen aus den Heiden, und es steht ja geschrieben, was geschehen würde in den letzten Tagen. Gott hat ihnen vergeben, aber die Heiden sollten es besser wissen. Wir sind am Ende des heidnischen Zeitalters. Und wenn Gott sich offenbart, muss er jedes Mal so handeln, wie er vorher gehandelt hat. Wenn ein Sünder je Buße tut und Gott um Vergebung bittet und Gott hat ihm vergeben, weil er Buße getan hat, dann muss Gott genauso handeln, wenn der nächste Sünder kommt und ihn darum bittet. Seht ihr? Wir sind endlich. Gott ist unendlich. Unendlich bedeutet ohne Ende. Ihr könnt es gar nicht erklären. Und hier ist ein Konzept, wie es ist. Ehe die Welt geformt wurde, wusste er alles, sogar jede Fliege, die auf Erden sein würde, und wie oft sie ihr Auge zu- und aufmachen würde. Das bedeutet in etwa unendlich. Er wusste alles. Von Anfang zum Ende. Einmal habe ich solch eine Bemerkung gemacht und dann sagte jemand, warum hat er die Sünde gestattet? Sünde kam zu einer Ursache, damit Gott verherrlicht wird. Wenn keine Sünde gewesen wäre, wäre er nie Retter geworden. Seht, Sünde musste sein, damit er sich als Sünder offenbaren kann. Was ist stärker, Sünde oder der Retter? Sünde oder Gnade? Was ist das Stärkere? Die Krankheit oder die Heilung? Heilung hat Kraft über die Krankheit. Und wenn es keine Kranken gäbe, wäre Gott nie Heiler gewesen. Seht, deshalb musste Gott sich entfalten können. Es musste alles so kommen, damit er sich entfalten kann als das, was er ist. Natürlich. Jetzt ist die Zeit der Nationen. Wir sind ja durch die Zeitalter gegangen. Ich werde nicht mehr viel Zeit nehmen. Noch eine Sache. Habt ihr es beobachtet, was geschah bei Sodom und Gomorra, ehe ihr Ende kam, die schönen Städte dort? Und die Verkehrtheit, die Verderbtheit, wie wir sie jetzt haben, so war sie in Sodom und Gomorra. Es steht ja in den Zeitungen. Und es nimmt immer noch zu, es verdoppelt sich diese Verderbtheit und Verdrehtheit. So war es in Sodom. Aber, ehe es geschah, seht, es waren drei Gruppen von Menschen. Und diese drei habt immer vor Augen. Das ist die Mathematik der Schrift. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Immer in der Dreiheit. Ihr müsst dann immer ein vollkommenes Bild sehen. Seht, so könnt ihr euren Puzzle zusammentun. Dort in Sodom gab es die Sünder, die überhaupt kein Bekenntnis hatten. Und dann war Lot und die Seinen, sie bekannten sich zum Glauben. Und dann war Abraham, der die Auserwählten repräsentierte. Glaubt ihr, dass es Erwählung gibt aufgrund des Vorherwissens Gottes? Natürlich wisst ihr es, wenn ihr die Bibel gelesen habt. Nun, vor der Endzeit, was war's? Ehe das Feuer fiel, sie hatten Botschaft um Botschaft, Warnung um Warnung. Lot hat ja gepredigt. Und die Bibel sagt, dass die Sünde seine gerechte Seele zugesetzt haben. Und er predigte ihnen. Aber es half ihnen nichts. Nein, so wie es heute ist, war es damals. Man sagt Unsinn. Aber dann vom Himmel kamen drei Männer. Erkennet, einer blieb bei Abraham und die beiden, ein moderner Billy Graham und so weiter, gingen dann nach Sodom und haben dort eine Erweckung abgehalten und gepredigt und die herausgerufen, die herauskommen wollten. Aber begreife, einer blieb bei Abraham. Lasst uns das Bild jetzt sehen. Sie waren weitergegangen und dieser eine sagte, kann ich vor Abraham verborgen halten, was ich zu tun vorhabe? Er hatte seinen Rücken zum Zelt gewandt und Sarah war im Zelt hinter ihm und war irgendwie beschäftigt, hat was getan im Zelt und dieser Mann in menschlicher Gestalt, und doch war er Gott, denn Abraham sagt es so, er hat ihn Elohim genannt, der große Jehova. Er war in Menschengestalt, hat Fleisch eines Kalbes und Milch von einer Kuh getrunken. Er war ein Mensch, ein Mann, und doch war er Gott. Gott hat hier etwas gezeigt, nämlich den Auserwählten. Und dasselbe geschieht mit der Gemeinde heute. Sie empfängt ihr letztes Zeichen, ehe das Feuer fällt. Er hatte seinen Rücken gewandt. Und er sagte, Abraham, 25 Jahre hast du gewartet. Jetzt bist du 100, Sarah ist 90. Aber es geschieht jetzt. Gemäß der Zeit des Lebens wird es geschehen. Und Sarah war im Zelt und der Engel hatte was ist ein Engel? Den Rücken gewandt. Ein Engel ist ein Botschafter. Und er hatte den Rücken zum Zelt gewandt, so steht es geschrieben. Und als er das dem Abraham sagte, hat Sarah in sich hineingelacht. Und er fragte Abraham, warum hat Sarah gelacht? Was war das? War das Telepathie? Nein, gewiss nicht. Warum hat Sarah gelacht? Und dann sagt sie, ich habe nicht gelacht. Und er sagt, ja, du hast gelacht. Sie war voller Furcht. Denn hier war mehr als ein Mensch. Sie fürchtete sich. Auch wenn er seinen Rücken zum Zelt gewandt hatte. Und sie war hinter dem Zelt. Es war mehr als ein Mensch. Es war Gott, der sich offenbarte in Menschengestalt. Und dann, als das Opfer dargebracht wurde, ist er gen Himmel hinaufgefahren. Er war Gott. Was war es, das letzte Zeichen, das die Auserwählten gesehen haben vor der Zerstörung. Haltet das fest. Die Samariter, sobald sie ihr Zeichen sahen, sie kamen, hörten ihn, glaubten ihm. Jahre vergingen. Die Gemeinde aus den Nationen kam in den Bestand. 2000 Jahre Gemeinden, Gemeinden, Erweckung, Erweckung. Alles war wunderbar. 40 Jahre zurück, als Mrs. McPherson und andere da waren, als der Heilige Geist fiel und die großen Gaben kamen wieder zurück. Zungenreden, Auslegung, Heilungsversammlungen, Engel haben gesungen. Man hat alles erlebt, es war großartig. Aber jetzt sind wir am Ende. Dies ist doch fast 50 Jahre später. Ist er derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit? Kennt er die Gedanken der Herzen, die Geheimnisse? Hält er sein Wort? Und wenn Gott sich durch Jesus bekannt machte, durch das Zeichen des Messias, dann wäre er ungerecht und hat ihnen etwas gegeben, das er uns nicht gibt. Wenn er sich uns nicht so offenbart in der Gemeinde, wie er es damals den Juden und den Samaritern gegenüber getan hat. Er ist verpflichtet, seiner Heiligkeit gegenüber, seiner Gerechtigkeit gegenüber, sich so zu offenbaren am Ende dieses Zeitalters. Denn wir leben in den abschließenden Tagen dieser christlichen Dispensation. Lasst uns beten. Herr, großer Gott Himmels und der Erde, der alles durch Jesus Christus geschaffen hat, vergib uns, o Herr, vergib unsere Sünden, unser Zukurzkommen. Und wenn wir von Sünde sprechen, dann weißt du, dass nur eine Sünde gibt. Das ist die Sünde des Unglaubens. Denn wer nicht glaubt, ist schon verdammt. Ganz gleich, wie gerecht er ist, was er Gutes getan hat, spielt keine Rolle. Wir müssen glauben. Und ich bete, o Gott, dass du es in uns hineinlegst, die Kraft der Auferstehung des auferstandenen Jesus. Lass uns nicht Menschen sein, die auf eine Gabe schauen und dann ihr Urteil geben. Und wie es Bruder Duplessis gesagt hat, dass es um eine Person geht, welche die Botschaft bringt. Aber sie hat doch nichts damit zu tun. Es ist doch nur Gehorsam Gott gegenüber und seinem Willen. Jemand muss es doch tun. Niemand von uns ist würdig. Und wir bekennen, dass wir nicht würdig sind. Es ist deine Gnade. Du hast es verheißen. Und deine Worte sind wahr. Ich denke, Herr, schon als Junge, wie ich gelesen habe über Amy Simple McPherson und die Kritik und so weiter. Und wie wir oft in den Zeitungen lesen, wie man meinte, dass sie Kranke heilen kann. Wie falsch war diese Beurteilung. Wir haben von anderen großen gelesen, von Dr. Price, von F.F. Bosworth und große Geheiligte, die vor diesem Tage lebten. Sie weissagten und hielten Ausschau nach diesem Tage, wo die Gemeinde ihre Kundwerdung der Offenbarung der Kraft Gottes, ihres Retters in ihrer Mitte erleben würde. O Herr, höre mich und antworte meinen demütigen Ruf. Ich bitte dich, dass Männer und Frauen hier und wo immer sie sein mögen und die sich irgendwo versammeln, mögen sie nicht meinen, dass es irgendein einfacher Mensch ist, sondern mögen sie erkennen, dass es die Verheißung Gottes ist, dass Jesus sich offenbaren würde am Ende dieses Zeitalters der Nationen, wie er es damals bei Juden und Samaritern tat. Denn er ist souverän. Und wenn er handelt, muss er immer in gleicher Weise handeln. Herr, wir erkennen, wir sind endlich, wir können es nicht tun. Aber du, o Gott und Herr, du hast verheißen und bist imstande, es zu tun. Du bist unendlich. Du weißt alle Dinge. Wir beten, dass dein Geist das Volk so salbt in diesem Los Angeles Tempel und dass etwas derartiges geschieht, dass eine altertümliche Erweckung ausbricht, eine Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, alle protestantischen Kirchen, alle Kirchen aus allen Kirchen, Menschen kommen und möge eine Erweckung kommen an der Westküste, dass Zehntausende zum Herrn kommen würden. Herr, gewähre es, dass wir diesen großen Teil empfangen und in diesem Tempel in der kommenden Woche offenbar werden würde. Wir bitten es um Jesu Willen und in seinem Namen. Amen. Der Herr segne euch. Bei solch einem Wort schauen wir nicht auf die Uhr. Ich habe früher nie auf die Uhr geschaut. Und ich sage euch, wann das war. Immer wenn der Geist Gottes wirkt, kommen wir gar nicht dazu. Wir kommen nicht dazu, auf die Uhr zu schauen. Die Zeit interessiert uns dann nicht mehr. Wir werden in die Ewigkeit versetzt. Wir hören Gottes ewiges Wort. Haben wir das alle neu begriffen? Es musste so sein, das letzte Zeichen der Gemeinde vor der Wiederkunft des Herrn. Dank sei unserem Gott, der uns die Augen und die Herzen geöffnet hat. Wir gehören in der Tat nicht zu denen, die noch hin und her laufen, um etwas Neues zu suchen und zu finden. Wir haben den gefunden, von dem Mose und alle Propheten geweissagt haben.
Amen.
Wir haben erkannt, dass nur er Worte des ewigen Lebens hat.
Ja.
Und noch mehr, wir haben erkannt, dass alle Geheimnisse geoffenbart worden sind. Wir tragen nur eine Sorge in uns, dass sie nicht nur geoffenbart wurden, sondern dass wir tiefer in sie hineingeführt werden.
Amen.
Damit das, was geoffenbart wurde, jetzt göttliche Realität in der Erfüllung werden könnte. Wer noch sucht, hat ja nicht gefunden. Wenn wir gefunden haben, dann brauchen wir nicht mehr zu suchen. Gelobt sei der Name des Herrn.
Amen.